Kommissar Danger, der Podcast.
Das weiß ich nicht, denn das Thema heißt ja Kurve kriegen. Hallöchen. Dafür haben wir zwei tolle Gäste eingeladen und eins können wir schon vorwegnehmen. Bei dem Thema Kurve kriegen geht es nicht um den Straßenverkehr.
Aber um Ursula und Barbara.
Ganz
herzlich
genau.
Willkommen.
Ja, danke.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ich fange an mit der Schnellfragerunde, war das Zeichen. Okay, ich hab's verstanden.
Bitte, ich hab dich eingewunken, Ela.
Ich fange einfach mal bei dir an, Ursula. Würdest du eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen wollen?
In die Zukunft.
Welches Tier wärst du gerne und warum?
Ein Eichhörnchen. Die sind knuffig, aber eigentlich gar nicht so knuffig.
Meine Superheldinnenfähigkeit wäre,
In die Köpfe anderer Menschen reinzugucken.
Was war dein letzter Ohrwurm?
Rhythm is a Dancer.
Danke dafür. Was darf bei einem perfekten Frühstück nicht fehlen?
Müsli.
Lieber das Haus am See oder in den Bergen?
Oh, das ist schwierig, aber das Haus am See.
Das könnte jetzt so ein bisschen auf die erste Frage wieder passen. Wie wird das Wetter morgen?
Sehr schön.
Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Ohne Butter.
Wie viele Minuten darf man deiner Meinung nach zu spät kommen und ist eigentlich noch pünktlich?
5.
Hast du dich heute schon über etwas geärgert?
Nein.
Polizei ist der beste Arbeitgeber, weil?
Ist schwierige Frage, weil ich gar nicht bei der Polizei arbeite.
Das
oder
Glas,
angestellt bin.
Das Glas Wein vor dem Kamin im Winter oder die Flasche Bier am Grill im Sommer?
Flasche Bier am Grill im Sommer.
Machst du eher Fotos oder Videos mit deinem Handy?
Fotos.
Ja, eine Frage, die kommt mir irgendwie bekannt vor.
Stell sie.
Wie wird das Wetter morgen?
Super.
Dann muss es ja super werden, oder?
Das ging auf jeden Fall schnell. Kurze Fragen, kurze Antworten. So mögen wir es doch. Und wir sind schon mittendrin im Thema und in der Vorstellung. Und Ladies first natürlich, Ela, du darfst wie immer anfangen.
Wir haben gelost. Ich darf die Barbara vorstellen, die Barbara Winkler. Barbara ist 42 Jahre alt. Sie ist Kollegin und zwar ist sie Kriminaloberkommissarin. Sie hat im Oktober 2001 ihre Ausbildung in Sellenborg, also hier, wo wir gerade sind, begonnen, war dann im Streifendienst in Castrop-Rauxel in der Einsatzhundertschaft. Das gehört übrigens dann auch, also Castrop-Rauxel, zum Polizeipräsidium Recklinghausen. War dann dort auch im Anschluss bei der Autobahnpolizei, aber ich sehe gerade PP Münster. Und ist seit September, also ganz frisch, nach wie vor in Münster im KK 16 für Jugendkriminalität und betreut da eben das Projekt Kurve kriegen. Und was das genau ist, das erfahren wir gleich. Aber jetzt kommt erstmal die Ursula dran, ne?
Genau, Ursula Feller, 59 Jahre jung aus dem Münsterland, wohnt auch immer noch in Münster, hat sich eben schon selbst verraten, ist nicht bei der Polizei, macht aber gar nichts. Du darfst trotzdem heute dabei sein, Ursula. Und hat 1993 den Abschluss als Diplom-Sozialpädagogin gemacht, dann berufliche Erfahrungen in einem Kinderheim gesammelt, bei der Stadt Münster in der offenen Kinderarbeit in einem Brennpunkt, in der Jugendbildungsarbeit bei einem kirchlichen Träger, ist seit 2000 tätig bei einem Verein sozialintegrativer Projekte, Zielgruppe da straffällige Jugendliche, Schwerpunkt ambulante Maßnahmen nach dem JGG, kurzer Einschub, JGG.
Jugendgerichtsgesetz.
Danke sehr. Und hat dann eine Weiterbildung gemacht als Mediatorin in Strafsachen und langjährige Tätigkeit im Täter-Opfer-Ausgleich und in der Konfliktregelung für strafunmündige Kinder und ist seit 2016 in der Initiative Kurve kriegen in Münster von Beginn an mit dabei und hat noch eine Weiterbildung gemacht als systemische Familienberaterin. Herzlich willkommen auch dir, Ursula.
Ja, danke.
Und dann ist die erste Frage natürlich genauso wichtig wie naheliegend. Was hat es mit dem Projekt Kurve kriegen denn eigentlich auf sich? Ihr könnt losen, wer antwortet.
Ja, dann fange ich an, weil ich die Dienstältere jetzt von uns beiden hier bin. Die Initiative Kurve kriegen wurde 2011 aufgebaut in Nordrhein-Westfalen an zunächst 8 Standorten und jetzt inzwischen sind es eben 42 Standorte. Mit der Idee, Intensivtäterkarrieren zu verhindern. Zielgruppe sind Kinder und dann auch Jugendliche ab 8 Jahren, die eben mit Straftaten auffallen und somit angesprochen werden, eben bei dieser Initiative mitzumachen, zusammen mit ihren Eltern, um sie die Kurve kriegen zu lassen und eben nicht eine Intensivtäterkarriere starten zu lassen.
8 Jahre ist ja schon sehr, sehr jung tatsächlich.
Ja, also ich sag mal, bei uns ist der Jüngste insgesamt mit 10 Jahren gestartet und so normalerweise fangen die mit 11, 12 bei uns an. Also die sind schon ein bisschen älter als 8.
Okay. Ziel hast du gesagt, ihr wollt ja schauen, dass die Jugendlichen oder Kinder dann auch in dem Fall eben noch die Kurve kriegen, um dann später keine Strafkarriere zu machen. Das ist also eure Hauptzielgruppe, diese Jungen. Gibt es sonst noch irgendwie, was für Straftaten sind das denn dann überhaupt, wo ihr dann sagt, okay, da müssen wir jetzt mal anfangen zu gucken, ist das der kleine Ladendiebstahl oder?
Also im Grunde ist es so, dass für die Initiative auf jeden Fall eine Straftat vorgefallen sein muss. Also es muss ein straffällig gewordenes Kind oder Jugendlicher sein. Und es gibt einen Leitfaden, nach dem wir uns auch richten. Und demnach sollte es eine Gewalttat oder drei, wie heißt es, Eigentumsdelikte dann sein. Aber im Grunde genommen ist das mit natürlich ausschlaggebend, dass eine Straftat vorgefallen sein muss. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, Risikofaktoren und individuelle Lebensumstände, Auffälligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, die auch mit dazu führen, dass man dann in einem speziellen Punkt vielleicht dann auch begründen kann, dass man jemanden aufnimmt, auch wenn die Straftat jetzt vielleicht nicht ja besonders war, sage ich jetzt mal, oder wo man dann sagt, boah, das ist aber jetzt eine heftige Straftat gewesen, da muss was getan werden. Also es reicht dann auch was Kleineres, also ich sag mal ein Ladendelikt, ein Diebstahl und die Auffälligkeit ist so hoch, dass man dann mal sagen kann, okay, da müssen wir was tun, ansonsten kann sich daraus was entwickeln.
Kann ja vor allen Dingen in dem Alter auch schon reichen, oder? Also ein Ladendiebstahl.
Der Kaugummiklau.
Ja,
der
ja gut, aber ich sag mal, der durchschnittliche Jugendliche bei uns ist nicht so einer, der dann, ich sag mal, mit im Rahmen einer Mutprobe zum Beispiel so einen Ladendiebstahl macht und ansonsten in einem guten begleitenden Umfeld lebt, so nicht, sondern es sind dann, also wenn es um kleinere Delikte geht, dann geht es oft um mehrere. Also ich sag mal, bei uns sind auch schon Jugendliche gestartet mit Fahrraddiebstellen, ne? Typisch für Münster, aber dann nicht einer, sondern dann 20 oder 25.
Also um den Vergleich vielleicht mal herzustellen, wenn ich einmal 4 km/h zu schnell fahre in der 50er-Zone, dann bin ich ja da genauso wenig dabei wie bei euch, wenn ich vielleicht mal kurz Fehler gemacht habe.
Also so gerade für die Jüngeren, so ein typisches Delikt ist dieses Abziehen, also in Anführungsstrichen Abziehen, weil das natürlich ein bisschen verniedlichend ist, ist ein Raubdelikt dann. Ne? Das ist schon
sehr typisch. Auf dem Schulhof zum Beispiel?
Auf dem Schulhof, im Stadtteil, ne? Und oft aus in der Gruppe dann auch. Auch, ne? Und dann eben verbunden mit Auffälligkeiten in der Nachbarschaft, was dann zum Beispiel bei den Bezirksdiensten der Polizei dann auffällt oder Stress im Jugendzentrum, wo dann eben auffällt, dass da Kinder andere unter Druck setzen, in der Schule sowieso, klar. Ne? Und dann kommen eben so andere Faktoren dazu wie Schulabsentismus, also dass sie nicht in der Schule sind. Und eben auch Familienmitglieder, die vielleicht schon auffällig gewesen sind und, und.
Jetzt haben wir es eben, Ursula, bei deiner Vorstellung schon gehört. Du bist Mitgründungsmitglied sozusagen von Anfang an mit dabei. Mhm. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was zu der Idee sagen, wie das denn damals überhaupt entstanden ist.
Mhm. Also wir sind in Münster gestartet mit 2016. Das heißt, da gab es ja dann schon im Land 5 Jahre Erfahrung und eben auch ein entwickeltes Konzept, wonach das Ganze abläuft. Also wir arbeiten auf der Basis eines für ganz Nordrhein-Westfalen gültigen Ablaufs, wie es vorangeht. Und also in der Vorstellungsrunde war ja schon genannt, dass ich schon wirklich seit längerer Zeit im Bereich Täter-Opfer-Ausgleich mit Jugendlichen und eben wir haben ein Sonderprojekt in Münster aufgebaut, Konfliktregelung mit strafunmündigen Kindern. Das war der Versuch, den Kindern, die mit solchen Straftaten auffallen, wie zum Beispiel diesem Abziehen, eine Möglichkeit zu geben, dieses nicht auf strafrechtlicher Ebene zu klären, sondern eben untereinander zu klären, auf freiwilliger Basis natürlich. Und so da kam dann auch, als dann Kurve kriegen dann aufkam und in Nordrhein-Westfalen eben aufgebaut wurde, da war schon so die Idee jetzt bei unserem Verein, das wäre nochmal ein Projekt, dass wir auch arbeiten könnten und eben bei den Polizistinnen und Polizisten, mit denen wir kooperiert haben, dann zu gucken, ob wir das nicht dann in Münster auch aufbauen. Und daraus ist dann entstanden und 2016, also es hat viel auch mit Finanzierung zu tun, 2016 entstand dann die Finanzierung für Münster und also ich bin weiterhin angestellt beim Verein Sozial Integrative Projekte, habe aber mein Büro zusammen mit einem Kollegen bei der Polizei jetzt im Kriminalkommissariat 16 und mache das ausschließlich, aber eben bin ich bei der Polizei angestellt, ne? Das ist so. Ja, nochmal der Unterschied. Und Barbara ist im Moment in dieser Position, diesen ganzen polizeilichen Teil des Projekts zu machen. Und ich mache dann zusammen mit dem Kollegen den pädagogischen Teil.
Also das hat mich jetzt auch interessiert, ob ihr, weil ihr beide in Münster seid, ob ihr dann auch die räumliche Nähe habt, aber das hast du jetzt schon beantwortet. Was mich gerade interessiert, mit diesen 8 Jahren, also wie gesagt, ich finde das sehr jung, aber man kriegt auch immer wieder mit, ich bin ja auch viel an Schulen unterwegs, dass teilweise auch schon Gewalt in den Grundschulen in der ersten Klasse stattfindet und da sind die Kinder ja so in der Regel 6 Jahre alt. Nehmt ihr die dann in Ausnahmefällen auch schon mit dabei, wenn euch da irgendwelche Straftaten letztendlich, die es wären, wenn die Kinder Strafen nicht wären, die euch da bekannt werden oder fallen die durchs Raster?
Also da ist mir jetzt kein Fall bekannt, wo schon jemand unter 8 Jahren aufgenommen worden ist. Da richten wir uns schon nach dem Leitfaden auch, da ist angegeben ab 8 Jahre. Und genau, da halten wir uns dann auch dran. Ich meine, da gibt es ja dann auch entsprechende Maßnahmen seitens der Schule. Die sind ja gut aufgestellt mittlerweile, was so pädagogische Maßnahmen auch angeht. Oder dass wir dann auch vom Jugendkriminalitätskommissariat dann auch nochmal irgendwo ein Gespräch führen können mit den Eltern und mit den Kindern. Also da Aufnahme in das Projekt ist erst ab 8 Jahren.
Okay, genau. Ja, da habt ihr eine klare Grenze.
Also man kann schon beobachten, dass eben die Anzeigenbereitschaft mit dem Alter der Kinder auch steigt. Also ein 6-Jähriger wird auch nicht angezeigt. So, ne?
Ich weiß. Ne? Ja.
Aber ich sag mal, das ist ja die Voraussetzung für Kurve kriegen. Mhm. Und deswegen arbeiten wir auch nicht so sehr mit den Grundschülerinnen und Schülern, weil die werden auch noch nicht angezeigt. Mhm. Aber ab der 5. Klasse steigt die Bereitschaft anzuzeigen. Mhm. Also und eben auch dann zu sagen, da sind jetzt Grenzen überschritten, die können wir nur noch auf dieser öffentlichen Ebene eben auch deutlich machen. So, ne? Und vorher gibt es die schulinternen Maßnahmen, ne? Ordnungsmaßnahmen, da gibt es ja schon auch einen ganzen Katalog.
Jetzt ist das Ganze ja erstmal noch relativ theoretisch. Kurve kriegen, so heißt euer Projekt. Wie dürfen wir es uns denn in der Praxis genau vorstellen? Also wenn ich dann bei euch antreten darf, muss, was passiert dann?
Ja, also erst wird ein Screening durchlaufen. Also ich als polizeiliche Ansprechperson bin vernetzt intern vor allem und auch extern mit Bezirksdiensten oder halt auch mit den Kollegen, die Streifendienst fahren, mit Schule, Jugendämtern, Jugendtreffs. Die haben natürlich überall ihre Augen und Ohren offen und wissen natürlich dann so, oh, hier haben wir jetzt ein Kind oder einen Jugendlichen.
Den solltet ihr euch vielleicht mal angucken.
Genau, ja. Den solltet ihr euch angucken. Der hat entsprechende Auffälligkeiten. Und dann schaue ich mir das näher an. Sind die Voraussetzungen eben erfüllt? Und dann geht es natürlich auch in Absprache. Was haben wir gerade? Wir können jetzt natürlich nicht 100 Leute aufnehmen mit 2 Pädagogen. da müssen wir dann schon die Absprache halten. Wie ist die Kapazität? Und genau, dann gehe ich eben zu den Familien, zu den Eltern oder sagen wir mal zu den Sorgeberechtigten. Es sind ja nicht immer die Eltern auch die Sorgeberechtigten. Und dann findet ein Gespräch auch statt, um zu gucken. Also ich biete dann im Endeffekt das Projekt Kurve kriegen an, sage, worum es geht. Und das ist eine freiwillige und kostenlose Sache. Das heißt, da muss nichts für gezahlt werden. Und wenn die Sorgeberechtigten dann zustimmen und am besten natürlich auch das Kind oder der Jugendliche, das ist immer ein bisschen förderlicher, muss aber nicht. Genau, dann lasse ich mir das unterschreiben und hole mir auch die Einwilligung, dass ich die Daten weitergeben kann an meine Kollegen mit Ursula. Und dann ist der nächste Schritt im Endeffekt, dass Ursula mit Marc dann in die Familien auch nochmal gehen und sich da auch eine Einwilligung holen, damit das Projekt starten kann.
Die Sorgeberechtigten und Kinder sind mal mehr, mal weniger begeistert?
Ja, also ich habe jetzt so aus der Vergangenheit so viele Gespräche, ich habe ja vorhin schon mal, ist ja gesagt worden, ich bin erst seit dem 1.9. dabei. Von daher eigene Akquise in dem Sinne habe ich da noch nicht selbst betrieben. Aber aus dem, was mir zurückgemeldet wurde von meinen Vorgängern auch, dass die Eltern in der Regel schon auch willig sind, das Projekt einzugehen. Die Polizei kommt ja nicht immer daher und sagt dir, ich biete Ihnen mal was an. Das ist ja in der Regel eher so, dass die Polizei was anderes möchte. Und von daher sind die dann schon meistens bereitwillig dabei. Es gibt natürlich auch immer welche, die ablehnen oder sagen, ich werde vom Jugendamt gut begleitet. Solche Fälle gibt es natürlich auch.
Ursula, wie geht's dann weiter?
Genau, wenn wir auf der Grundlage der ersten Einwilligungserklärung, also es gibt eine, es gibt noch eine zweite, also die erste ist dann eben der Job der Polizei, die einzuholen. Das ist eben die Grundlage, wo wir dann Adresse erfahren, das, was die auch an Straftaten schon was bekannt ist. Und auf der Grundlage melden wir uns bei den Familien und führen erstmal ein Informationsgespräch. Also es ist noch kein Gespräch, wo man jetzt irgendwie sagt, das muss irgendwie sein, weil Kurve kriegen ist und bleibt freiwillig. Heißt natürlich, Freiwilligkeit in der Regel, nein, das liegt bei den Sorgeberechtigten, nicht bei den Kindern. Und das machen wir auch schon deutlich. Die müssen unterschreiben, nicht die Kinder. Und auch die Sorgeberechtigten können das Projekt dann jederzeit auch beenden, nicht die Kinder.
Also, das ist nochmal ganz wichtig. Aber wenn die dann unterschrieben haben und ihr legt dann los sozusagen, vielleicht könnt ihr uns da auch nochmal mitnehmen. Was passiert dann genau?
Also dann gucken wir erstmal, was sind die Informationsmöglichkeiten, die wir haben. Also wenn die Eltern damit einverstanden sind, dann wenden wir uns ans Jugendamt und fragen danach, an die Schule und fragen danach. Aber das basiert alles auf Schweigepflichtentbindung der Eltern. Also fragen nach, was ist da die Situation. Und die Erfahrung ist schon, die Straftaten sind oft so ein bisschen die Spitze des Eisbergs und darunter gab es schon ganz viele andere Probleme vorher. Also ein fehlender Schulbesuch oder Auffälligkeiten in der Schule, im Verhalten oder eben auch vorher schon im Kindergarten. Also das heißt, irgendwann gibt es da so ein, und dann ist für die Eltern so eine Alarmstufe erreicht mit Anzeigen, wo die dann eben auch ein Interesse haben, dass was passiert. Bei uns im Standort haben alle, sind alle Familien, mit denen wir zu tun haben, dem Jugendamt bekannt. Das heißt, die haben dann auch schon Kontakte mit der Jugendhilfe gehabt. Manchmal gute Kontakte, manchmal weniger gute. Und wenn die mit uns arbeiten wollen, dann ist das nicht immer ohne Probleme. Aber letztendlich machen die das freiwillig. Und das ist auch eine ganz gute Basis, um daran zu gehen.
Macht ihr das dann mit jeder Familie und dem Kind einzeln? Oder gibt es da auch wie so Gruppengespräche? Also wie kann man sich das vorstellen gezielt? Also natürlich müsst ihr mit den einzelnen Positionen, Jugendhilfe, Schulen, klar, da macht ihr Einzelgespräche. Aber lernen sich die Jugendlichen oder die Kinder auch untereinander kennen, dass die wissen, wir sind im gleichen Projekt?
Also das ist so der Teil dieser pädagogischen Arbeit dann, ne? Und das wäre dann, also vielleicht nochmal wichtig dazu zu sagen, alles, was wir dann von den Familien erfahren, unterliegt auch der Schweigepflicht gegenüber der Polizei. Also wir erzählen, es läuft, die arbeiten mit, also so grobe Linien, aber wir erzählen nicht, der geht so unregelmäßig zur Schule, dass das und das Projekt da läuft. Es gibt regelmäßig Gespräche mit der Polizei, da erzählen die auch selber viel, aber nicht, wir erzählen das nicht. Mhm. So. Und alle pädagogischen Maßnahmen, die wir planen, werden auch nicht mit der Polizei kommuniziert. Mhm. Also unsere Teilnehmer kriegen Nummern, unter denen wir dann eben auch die Kommunikation innerhalb der Polizei
machen. Wie sehen so Maßnahmen beispielhaft aus, ohne jetzt Namen zu nennen natürlich?
Mhm. Ja, das kann ein Schwimmkurs sein. Was eine große Schwierigkeit sein kann für die Eltern, das zu organisieren, wenn das nicht mehr, also das sind ja keine 5-, 6-Jährigen, sondern eben so ein 12-Jähriger. Und das ist dann schon schwierig, einen passenden Kurs zu finden. Das kann ein Sportverein sein, also eher so freizeitorientierte Maßnahmen. Das kann eine Nachhilfe sein. Das kann eine Vermittlung in ein therapeutisches Angebot sein. Das kann, so ein individuell zugeschnittenes Sportprogramm sein, weil viele unserer Teilnehmer sind nicht gruppenfähig. Das nochmal zur Frage, ob die sich kennen so. Mhm. Also Gruppe ist nicht oben an, wir machen schon viele Individualmaßnahmen, die dann möglichst auch ganz passgenau für diese Familie auch gelten. Ne?
Also ich höre raus, es geht auch oft darum, dann einen Ausgleich für die jeweiligen Kinder oder Jugendlichen zu finden.
Ja, aber wir haben auch schon einen Sprachkurs für Eltern organisiert oder eben auch eine Beratung für Eltern organisiert, vermitteln in der Erziehungsberatungsstelle oder öffnen Türen zum Jugendamt, wenn da der Kontakt abgebrochen ist oder eben auch nicht gewünscht ist. Wir arbeiten mit Dolmetschern, weil manche Familien einfach der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Wir haben, also bei den Älteren geht es oft um Berufsorientierung, wie kann das gehen, Praktikumsplätze, wie schreibe ich eine Bewerbung, was ist mit Jobcenter und also wirklich tausend Sachen, was dann so gerade so anfällt. Ne? Also immer mit dem Ziel, ne, dass die Jugendlichen so stabilisiert werden, dass sie eben keine Straftaten begehen müssen.
Also guckt ihr da schon natürlich ganz gezielt dann drauf, was braucht vielleicht der oder die Jugendliche? Und du hast eben dieses Screening angesprochen, Barbara. Das ist dann wie so eine Art Checkliste, wo ihr Häkchen setzt und dementsprechend dann die Maßnahmen, die dann vielleicht anstehen, plant.
Nee, also mit den Maßnahmen habe ich ja im Grunde gar nichts zu tun. Für mich ist die Aufgabe zu gucken, ist eben der Jugendliche, die Jugendliche da in dem Projekt gut aufgehoben. Also ist es wichtig, ihn oder sie damit reinzunehmen, um eben weiteres zu vermeiden. Also bei uns geht es ja darum, eben Mehrfachtäter oder dann halt auch Intensivtäter zu vermeiden, weil es ja auch so ist, wenn wir jetzt nochmal irgendwie ein paar Zahlen vielleicht nennen wollen, dass es ist zwar, also dass ein Intensivtäter, bis er 25 Jahre alt ist, 100 Opfer hat. Und darum geht es ja eben, einmal diese Opfer zu vermeiden, aber auch darum, eben dem Jugendlichen ein vernünftiges, also ein anständigeres Leben irgendwo zu ermöglichen. Weil es ist ja jetzt auch nicht, uns geht es ja immer darum, Straftaten zu vermeiden und Opfern zu helfen. Aber in dem Fall ist es halt auch ganz deutlich so, den Jugendlichen zu helfen. Also, dass die gut klarkommen und eben halt dann im Leben auch besser weitergehen können. Und von daher, das ist dann ja auch eine Sache, wir haben mit den Maßnahmen nichts zu tun. Das ist halt unser Augenmerk herauszufinden oder speziell mein, wir haben ja beide jeweils einen Vertreter auch. Aber das ist meine Aufgabe zu gucken, okay, wo ist jetzt die Brisanz, bei welchem Kind, welcher Jugendliche ist da jetzt sehr auffällig und wo können wir eingreifen, wo können wir was tun?
Wie lange sind die so ungefähr bei euch im Projekt Kurve kriegen? Kann man das sagen? Gibt es da so einen Durchschnitt irgendwas?
Ja, ich glaube, also grundsätzlich ist es erstmal recht unterschiedlich. Das ist alles sehr individuell. Und es gibt Teilnehmer, die sind ziemlich schnell wieder raus. Und dann gibt es welche, die über, ja, ich sage jetzt mal auch Jahre im Projekt sind. Und das kommt immer so drauf an, wie ist der Einzelne gestrickt und wie kann man wo gut anpacken. Und dann gibt es natürlich, also man kann jetzt nicht davon ausgehen, wir nehmen jemanden in die Initiative auf. Und schwupps, begehen die keine Straftaten mehr.
Schön wär's.
Das wäre so schön, ja.
So schön wär's, ja.
Genau, das wäre super, aber das ist natürlich nicht der Fall. Und bei dem einen fruchten die Maßnahmen dann schneller, bei den anderen weniger. Dann ist vielleicht die Mitarbeit des Umfeldes, der Eltern ist noch wichtig. Wie gut kann man da anfassen? Aber genau, das sind alles so die Bereiche, wie Ursula jetzt auch gerade schon gesagt hat. Wir reden eher anonym darüber. Das ist für die Polizeiseite schon eine Aufgabe. Mhm. Ja, also wir sind ja schon immer gewohnt, Informationen einzuholen und über alles Bescheid zu wissen. Wir sind sehr neugierige Menschen. Und genau, da aber dann abzupassen, okay, das ist jetzt ein Bereich, da bin ich jetzt nicht mehr zuständig. Also es gibt schon eine strikte Rollenteilung. Einmal eben die Polizeiseite und dann die der Sozialarbeit. Und sicherlich kann das hier und da so ein bisschen vielleicht überlappen oder halt miteinander, ist es auch wichtig, da miteinander zu kooperieren und auch sich auszutauschen, aber eben halt anonym.
Aber das wollte ich gerade sagen, ne? Das ist ja auch wichtig, dass es eben auch zwei unterschiedliche Felder dann gibt. Ne?
Also das ist so, wo wir dann so gucken müssen, wir dürfen nicht in die Rolle der Ermittler kommen. Ne? Also die Jugendlichen haben nicht immer so klar auf dem Schirm, dass wir keine Polizisten sind. Aber ich fange nicht an zu ermitteln. Ne? Also wenn es darum geht, dann sage ich, ich begleite dich zur Vernehmung. Das mache ich. Mhm. Ich begleite dich durch ein Strafverfahren bei über 14-Jährigen. Aber ich will schon wissen, was da passiert ist, um zu gucken, muss man da was klären? Gibt es da irgendwie, also auf Nachbarschaftsbasis in der Klasse nochmal was zu öffnen? So. Aber nicht nach dem Motto, ich will genau wissen, was passiert ist, um dann schon mal, ja, das Strafverfahren vorzubereiten oder das weiterzugeben oder so. Das ist nicht meine Aufgabe. Auf der anderen Seite haben wir im Gegensatz zu vielen anderen pädagogischen Stellen schon den Vorteil, dass wir eben die polizeilichen Informationen also nicht nur am Anfang kriegen, sondern dann auch im Laufenden. Ne? Also wenn die Straftaten begangen haben, das erfahren wir relativ schnell und können dann eben auch nochmal abschätzen, ist das ein Thema, wo man dann ganz dringend mit denen sprechen muss? Gibt es zum Beispiel Auffälligkeiten in der Familie? Also es taucht auch auf, wenn die Geschädigte sind. Gibt es häusliche Gewaltfälle? Mhm. Gibt es Vermisstenanzeigen, ne? Solche Dinge erfahren wir schnell und merken dann auch schnell, oh, da gibt es irgendwas, was brennt. Und dann gehen wir auf die Familien zu und fragen, was ist los? Können wir irgendwie was tun? Wo liegt ein Problem? Und gucken dann eben auch weiter mit den Jugendlichen und mit den Eltern dann auch. Ne?
Jetzt habt ihr ja beide schon gesagt, es ist ein freiwilliges, aber sehr, sehr wichtiges und schönes Angebot, wie ich finde, für alle Beteiligten. Was passiert denn, Barbara, wenn du ihr irgendwo dieses Angebot unterbreitet und ihr habt euch da jemanden bewusst ausgesucht und da kommt dann ein Nein? Versucht man dann nochmal zu überreden? Ist das gar nicht euer Ding? Wird das irgendwie anders aufgefangen? Weil das ist ja, glaube ich, eine Frage, die sich jetzt schon der ein oder andere vielleicht stellt an der Stelle.
Mhm. Es ist schon so, also dass wir dann natürlich dann erstmal gehen, aber das Angebot anbieten, denken Sie nochmal drüber nach. Wir kommen nochmal miteinander in Kontakt und ich rufe vielleicht nächste Woche einfach nochmal an und dann reden wir nochmal drüber, schlafen Sie eine Nacht drüber und vielleicht denken Sie dann anders darüber.
Also man verliert die dann nicht aus dem Auge direkt?
Nein. Also es ist schon, dass es dieses Angebot gibt und es gibt ja dann Namen, die hat man dann irgendwo nochmal so im Hinterkopf und dann kann man vielleicht nochmal schauen, wie ist denn auch vielleicht die Entwicklung. Jetzt ist es natürlich auch gut, ich sitze jetzt im Jugendkriminalitätskommissariat, da kriege ich natürlich auch viel mit und habe da natürlich auch die Kollegen, die dann Vorschläge schnell geben können, wenn jemand in Frage käme für die Initiative und die haben sowas ja dann auch noch mit auf dem Schirm. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel auch einen Kollegen habe, der sagt, hör mal, den habe ich dir doch mal vorgeschlagen, was ist denn da passiert? Und ich sage, ja, da stand ich vor der Tür und die wollten mich aber nicht reinlassen oder die haben gesagt, nein, wir wollen nicht mitmachen, dann ist da halt der kurze, gute Austausch auch möglich, dass man sagt, ja, wäre jetzt vielleicht aber doch nochmal ganz sinnvoll. Und dann kann man auch nochmal anfragen und sagen, hey, ich möchte Ihnen jetzt hier nicht zu sehr irgendwie, ich möchte Sie nicht nerven, aber ich wollte gerne nochmal fragen, ob Sie nicht doch nochmal Interesse haben. Und dann kann es natürlich möglich sein, dass im Endeffekt dann doch nochmal eine Aufnahme.
Also Kurve kriegen geht ja vielleicht auch manchmal beim zweiten oder dritten Mal.
Ja, genau.
Also die zweite Chance ist ja immer auch das Gespräch mit der pädagogischen Seite, wo auch Eltern dann sagen, nee, ich bin nicht bereit und manchmal auch Kinder sagen, nee, keinen Bock. Und das ist dann schon so unsere Aufgabe, die Eltern zu ermutigen, zu sagen, ja, wir machen uns schon Sorgen um Ihr Kind, ne? Wir sehen die Straftaten und Sie entscheiden das, ne? Überlegen Sie das nochmal. Und normalerweise ist es auch so, dass wir dann schon auch ankündigen, dass die weiter in der Beobachtung bleiben, ne? Und wenn, also nicht wir Pädagogen kriegen das mit, das ist eine einmalige Geschichte, aber eben die Polizeiseite begleitet das weiter und würden dann eben gegebenenfalls nochmal auf die Eltern zukommen, falls es wieder, also der Bedarf wieder augenscheinlich wird.
Es ist ein Angebot, aber es ist ja auch kein Spaß. Wir reden da ja im Vergleich dann über Straftaten und so und da geht es ja dann doch um eine gewisse Ernsthaftigkeit auch. Ne?
Ja, und ich sag mal, aus Blick der Eltern ist es natürlich auch jemand, der guckt, da guckt schon jemand in die Familie rein und das ist auch nicht unbedingt das, was alle so gut finden. Ne?
Aber das macht man wahrscheinlich auch nicht, wenn vorher keine Fehler dann passiert sind, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Also bei mir hat noch keiner reingeguckt. Toll, toll, toll.
Auch so das Finanzamt wahrscheinlich, ne?
Gut, aber auch da schöne Grüße nochmal. Bis jetzt Gott sei Dank nichts gefunden.
Aber ich kann natürlich auch, also das Verständnis, was normal ist, ist ja auch in unterschiedlichen Situationen unter Umständen sehr unterschiedlich. Und wir haben schon im Durchschnitt eben Familien, die in eher schwierigen Lebenssituationen sind. Und die sehen natürlich auch, der Nachbar ist auffällig und kriegt das Angebot nicht, Kurve kriegen. Und der andere Nachbar ist überhaupt gar nicht auffällig und der kriegt das plötzlich. Also die blicken da ja nicht so hinter, warum jetzt wer wann welches Angebot kriegt. Und die können auch nicht sehen, was jetzt wirklich konkret an Straftaten da ist, weil ich sag mal, das Gerücht, oh, der hat schon 20 Anzeigen, ist ganz schnell rum, aber es stimmt vorne und hinten nicht. Also das ist ja auch die Aufgabe, vorher zu gucken, ne? Stimmt das eigentlich von der Sachlage her, dass da behauptet wird, auch der ist so auffällig und der hat schon ganz viele Anzeigen, ne? Das überprüft er auch dann eben, wird er auch vorher überprüft, bevor überhaupt das weitere Gespräch dann ansteht.
Wir gehen jetzt immer natürlich von der richtigen Kundschaft aus, ne, die es dann auch sozusagen vielleicht mal verdient, in diesen Genuss zu kommen, dieses Projekt dann auch mal zu bekommen.
Ja, aber das ist ja schon auch Ziel des Screenings, ne, dass die richtige Kundschaft dann kommt. Ne? Und klar, nach Aktenlage Entscheidungen zu treffen, ist immer ganz schwierig. Also wenn ich, nachdem ich eine Familie kennengelernt habe, sagen soll, das klappt oder klappt nicht, kann ich nicht, weiß ich nicht, weil die Entwicklungen sind so individuell und so unterschiedlich und bis man mal eine Familie ein bisschen kennengelernt hat, braucht man ganz viel Geduld. Das ist so auch das, was ich bei dieser Arbeit auch wirklich lernen musste, wirklich erstmal ganz viel Geduld. Und manchmal kommt man erst nach einem Jahr mit denen so wirklich ins Geschäft, das heißt, wo man dann auch nochmal gucken kann, was ist denn jetzt der nächste Schritt. Und das ist dann vorher also Begleitung, Kontaktaufbau, Vertrauensaufbau und aber meine Erfahrung ist trotzdem, wenn schon mal jemand aufmerksam ist und hinguckt, passieren schon weniger Straftaten. Kann sein, dass die geschickter sind, und sich nicht mehr erwischen lassen. Kann aber auch sein, dass sie einfach so für sich selber dieses, also das Gefühl haben, ich werde auch nochmal eher in den Blick genommen und halte mich zurück. Ich vermute mal das Zweite.
Ich hoffe es.
Merkt ihr denn da, gibt es da Schwerpunkte bei den sozialen Backgrounds oder wahrscheinlich zieht es sich durch alle Schichten durch, könnte ich mir fast vorstellen. Gibt bestimmt immer so ein paar Ausschläge, aber könnt ihr da einen Schwerpunkt setzen oder ist das wahrscheinlich auch schwierig? Ne?
Ja, also mit Sicherheit gibt es auch Kinder und Jugendliche in, ich sag mal, in Anführungsstrichen besser gestellten Familien, aber es ist schon so, dass wir eher ja, aus ärmeren Verhältnissen Kinder und Jugendliche haben. Das ist, also kann man ganz deutlich einfach so sagen.
Ja, du hast vorhin, Ursula, hast du häusliche Gewalt unter anderem angesprochen. Gibt es da, also das könnte ich mir vorstellen, dass das ein typischer Grund ist, aber das wird nicht der einzige Grund sein, warum Jugendliche in so jungem Alter straffällig werden. Habt ihr da noch andere Beispiele?
Also Gewalterfahrungen können die ja natürlich auch außerhalb der eigenen Familie machen, ne? In ihren Peergroups. Und es gibt eben viele Jugendliche, die finden es toll, sich mit deutlich Älteren zu umgeben. Und das heißt also, wenn so ein 10-Jähriger dann 14-Jährige hat oder 15-, 16-Jährige hat, dann sind die Umgangstöne ja schon ein bisschen rauer. Und das sind schon Formen von Gewalterfahrung, die was ist eigentlich normal, natürlich auch anders geprägt wird, als wenn man in einem sehr behüteten Umfeld aufwächst. Und ich sag mal so, viele unserer Teilnehmer haben einen schweren Rucksack schon auf dem Rücken, der speist sich aus wenig Anerkennung, weil sie zum Beispiel auch die Sprache nicht so gut sprechen, weil sie kognitiv auch durchaus Schwierigkeiten haben, intellektuell auch nicht so aufgestellt sind, viele Dinge nicht so ausgleichen können an Erfahrungen, bildungsmäßig nicht so die Erfolge einfahren. Dann kommen nochmal so Dinge wie dazu, wie eben Traumatisierung bei Fluchterfahrung oder ADHS ist ein ganz großes Risikofaktor. Wir haben Kinder und Jugendliche, die mit Lernbehinderungen unterwegs sind. Und diese, ich sag mal, individuellen Schwierigkeiten können eben von ihrem familiären Umfeld nicht aufgefangen werden. Dann leben die eben auch in einem anderen Umfeld, wo eben andere Fähigkeiten gefordert sind, sich durchzusetzen und was darzustellen in Form von, die Klamotten müssen stimmen. Das heißt, da ist dann auch ein Druck, Dinge zu besitzen, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Wo kriegt man das her? Und dann, glaube ich, geht das schon mal relativ schnell, dass man dann so Ideen kriegt, wie kann ich denn für mich selber Anerkennung finden? Darum geht es ja letztendlich auch, ne?
Jetzt hast du eben schon gesagt, Ursula, es gibt verschiedene Beispiele, die ihr nennen könnt, wie ihr dann versucht, die Jugendlichen aufzufangen und auch wieder in die richtigen Bahnen zu kriegen. Wie dürfen wir uns das vorstellen, wenn ihr dann sozusagen aktiv werdet? Vermittelt ihr dann diese Schwimmkurse, Sprachkurse und so weiter und seid dann eigentlich da selbst dann nicht mehr mit dabei oder begleitet ihr das dann wirklich auch noch?
Nee, also da jetzt bei jedem Termin dabei zu sein, das würden wir nicht schaffen.
Denke ich mir nämlich, deswegen die Frage.
Nicht, ne? Es geht schon um Vermittlung dahin, aber wir haben eben auch Kinder und Jugendliche, die, teilweise müssen wir mit denen so einen Anmeldezettel ausfüllen. Wir müssen gucken, wie finanzieren wir das Ganze. Gibt es zum Beispiel staatliche Unterstützung bei Bildung und Teilhabe, so einen Antrag auszufüllen oder wie auch immer. Also das sind so Dinge, das sind keine Selbstläufer. Einen Ort zu finden, zu einem, Schwimmkurs ist ein gutes Beispiel, man muss zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein. Schaffen die das? Schaffen die das, dann da auch mit Badezeug zu stehen?
Das wäre kein Nachteil dann, ja.
Ja, also das sind alles so Dinge, die ich habe gelernt auch, es gibt nichts Selbstverständliches. Also es ist viel Kleinkram und hingucken und je besser ich Familien kenne, kann ich natürlich auch besser einschätzen, wo sind so Risiken, so Dinge, wo man dann einfach aufmerksam sein muss und nochmal nachhaken muss, nochmal erinnern muss an so einen Termin und das so wirklich dieser Versuch, so Türen zu öffnen und ein Stück auch über die Schwelle zu schubsen, zu begleiten, zu tragen, je nachdem, was gerade so dran ist. Das ist schon die Aufgabe, aber letztendlich schon das Ziel eben, die sollen ja selbstständig so ein Ding auch dann irgendwann mal machen können. Ne? Also möglichst viel selbstständig machen lassen, transparent sein, informieren. Das ist schon dann eben auch ganz wichtig. Viel reden.
Habt ihr sowas wie eine Erfolgsquote? Also ich arbeite ja auch im Bereich Verkehrsunfallprävention und ich habe natürlich so ein paar Fälle im Kopf, wo das, was man an Maßnahmen versucht hat, es gibt da so Verkehrserziehungskurse, wo man junge Fahreranfänger sensibilisieren will, weil sie schon mal Straftaten begangen haben, und dann gibt es immer wieder Fälle, die besuchen diese Kurse und hatten leider hinterher einen schweren Verkehrsunfall, bei dem sie verstorben sind, was einen sehr, sehr traurig macht, weil man so an seiner Arbeit denkt, nicht zweifelt, aber denkt, Mensch, was hätte ich vielleicht anders machen können? Wie ist das bei euch? Wie, wenn ihr sagt, okay, pass auf, Kurve kriegen, du hast die Kurve gekriegt, alles ist gut, und dann liegt der Jugendliche oder das Kind irgendwann doch wieder als Akte auf dem Tisch und ihr dürft nochmal neu starten.
Also es ist ja nicht so, dass die in der Arbeit jetzt gar nichts mehr machen. Das muss man ja sicher, also es wird ja begleitet dann, ne? Aber dass die jetzt völlig straftatenlos sind, das ist selten. Also
das ist selten tatsächlich.
Ja, schon mit der Zeit, ne? Aber man muss einfach ein bisschen Geduld haben. Mhm. Und natürlich hat das auch ein bisschen mit der normalen Entwicklung zu tun. Also wenn die mit 14 die Hormone so durchschießen, ne, dann ist das mit 16 schon wieder ganz anders. Und dann kann man mit denen auch nochmal ganz anders wieder arbeiten. Mhm. Und auch, ich sag mal, in Bezug zu Eltern, mit 16 ist das anderes als mit 12. Ne? Also mit 12 muss man die Eltern ganz anders einbinden. Und natürlich ist in der sozialen Arbeit immer so die Frage, was ist Erfolg?
Ja, ja.
Ja, was ist denn für dich ein Erfolg? Fragen wir mal so. Ja,
für mich ist ein Erfolg, wenn Kinder und Jugendliche sowas wie ein Ziel entwickeln. Und das ist mir auch die beste Erfolgs- oder die beste Grundlage, dass die auch wirklich ihren Weg finden. So ein Ziel für sich entwickeln, wo sie hinwollen, und lernen zu akzeptieren, mit welchen Möglichkeiten sie unterwegs sind. Also Kinder und Jugendliche, die eine Lernbehinderung haben und da immer gegen ankämpfen, haben es schwerer als diejenigen, die sagen, okay, dann brauche ich halt Hilfe und dann gehe ich in eine Maßnahme mit einer beruflichen Orientierung, wo ich nochmal extra Hilfe bekomme. Und das finde ich auch gut. Dann klappt das auch, ne? Und oder eben Jugendliche, die sagen, ich habe eine hohe Verantwortung in der Familie und dann schaffe ich mein eigenes Ziel nicht mehr. Ich muss es irgendwie hinkriegen, dass jemand anders in der Familie mehr Verantwortung übernimmt, damit ich auf mich selber gucken kann. Das ist doch super. Das heißt noch lange nicht, dass es klappt. Das ist so, oder beim ersten Anlauf klappt. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, wenn die einen Lernschritt machen, hinter diesen Lernschritt fallen die normalerweise nicht zurück. Aber wir haben auch Kinder und Jugendliche, die suizidgefährdet sind, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also ich, oder eben die so auf der einen Seite Lernfortschritte machen, aber auf der anderen Seite so tief in ihren traumatischen Erfahrungen oder vielleicht auch in ihrem, in ihrem Verständnis, was so abweicht von dem, was normal ist in unserer Gesellschaft oder was vielleicht normal ist. Also das ist so deviante Einstellung, ne? Die wirklich, ich sag mal, ein anderes Gefühl für Gut und Böse haben, dass ich auch nicht weiß, ob die irgendwann dann, ich sag mal, insofern richtig kriminell werden, weil in der Regel profitieren unsere Kinder und Jugendlichen nicht von dem, wie die kriminell sind. Also wenn die abziehen, dann geht es um ein paar Euro oder um mal ein Handy, und das kriegen sie noch nicht mal richtig verkauft. Also wenn die richtig davon profitieren wollten, von dem, was sie an Straftaten begehen, dann müssen sie noch ein bisschen was lernen.
Was sind denn erfolgreiche Beispiele? Also natürlich anonymisiert, aber so, was vielleicht im Gedächtnis geblieben ist. Klar, jetzt Ursula, bei dir werden das wahrscheinlich einige Beispiele mehr sein. Barbara, du mit deiner kurzen Erfahrung, aber vielleicht von Kollegen oder so. Habt ihr da irgendwas, wo ihr sagt, Mensch, das ist richtig gut gelaufen?
Ja, wie gesagt, aus der kurzen Erfahrung heraus habe ich da jetzt noch nicht so viel erlebt und kann da gar nicht tatsächlich so viel zu sagen. Da müsste ich eigentlich den Ball wieder an Ursula abgeben. Ja,
es gibt schon wirklich ganz schöne Entwicklungen, ne? Wo man sich so abmüht und dann plötzlich, wenn die dann 16 sind, macht es plötzlich Klick und dann schaffen sie es sich, vorher alles probiert und Schule nicht gegangen und kein Schulabschluss und Schule gewechselt und alles begleitet. Es funktioniert vorne nicht, hinten nicht, und dann kommen sie an und sagen, ich habe mir einen Ausbildungsplatz organisiert. Toll, super, ne? Also da denke ich mir auch, ne, die haben vorher Erfahrung gemacht, dass jemand dran geblieben ist und haben es dann für sich selber hingekriegt, und ist sehr schön. Oder eben jemand, der immer ganz viel Mühe hatte mit Schule. Einer der wenigen Beispiele, die aus der Corona-Zeit profitiert haben, diesen digitalen Unterricht, der da in der Schule auch gut gemacht worden ist oder für den eben gut gemacht worden ist, der konnte gut Kontakt halten, der hat allein zu Hause arbeiten können, der hat den besten Schulabschluss gemacht seiner Klasse, auch den besten Abschluss seiner Klasse gemacht. So, ne? Also das ist schon toll, ne? Und da dran zu bleiben und eben auch nochmal mit Nachhilfe zu stützen und mit Ermutigung zu stützen und nochmal nachzufragen und so. Das ist schon, das freut mich dann schon sehr.
Und motiviert natürlich dann auch, ne? Immer schön weiterzumachen und ja, da vielleicht für eine positive Zukunft der Kinder und Jugendlichen zu sorgen.
Die Frage noch, wenn ich jetzt mitmachen möchte bei euch, ich könnte mir vorstellen, das geht, aber das könnt ihr besser sagen, wie es geht.
Du jetzt als...
nicht als Jugendlicher, oder, ja, sondern als auf der guten Seite. Ja.
Da ist ja jetzt Leute auch raus aus dem Alter. Da ja, 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 ja.
Also bitte.
Also es ist ja so, bei uns sind entsprechende Stellen ja geschafft, die dafür vorgesehen sind, so wie es bei der Polizei ja auch immer ist. Die werden dann entsprechend ausgeschrieben. Also so bin ich jetzt zum Beispiel da hingekommen. Bei uns war klar, wir haben jetzt eine Teilung gehabt, dass das Jugendkriminalitätskommissariat als eigenes geschaffen wurde, sind vorher angegliedert gewesen mit einem anderen Kommissariat. Und in dem Rahmen wurde dann jetzt auch Kurve kriegen bei uns umorganisiert. Das war vorher bei Prävention und Opferschutz im Kriminalbereich und liegt jetzt eben im Jugendkriminalitätskommissariat. Und das wurde, also wir hatten die Ausnahmegenehmigung diesmal so ein bisschen dafür Werbung machen zu können. Ne? Sonst ist ja immer das Interessensbekundungsverfahren, das einfach läuft und jeder kann gucken, wo möchte ich denn gern hin. Und genau, da durfte man jetzt nochmal genauer nachbewerben, dass es eben auch Kurve kriegen jetzt in diesem Rahmen gibt. Und das habe ich gesehen und war hellauf begeistert. Ich kann gar nicht sagen, jetzt so wie, was hat mich da hingetrieben? Ich wusste einfach, ich will das machen. Und habe sofort auch den Hörer in die Hand genommen, mich mal mit den Kollegen in Verbindung gesetzt, habe mich ein bisschen informiert und mal umgeschaut, auch am nächsten Tag war ich direkt da und habe gedacht, jo, ich komme gerne und das möchte ich gerne machen. Und von daher ist es wie, also polizeiintern, wie das ja immer so läuft, dass man dann halt aktiv guckt, was ist so frei, wo kann ich mich drauf melden und genau, das möchte ich machen. Und bei den Pädagogen ist es so, dass da eine Ausschreibung dann stattfindet für die Träger und da können die Träger sich dann entsprechend drauf melden. Und so ist dann Ursula mit ins Boot gekommen.
Ja, genau. Also ne, aber jetzt, es gibt auch mal wieder freie Stellen dann, aber das ist eine ganz bunte Trägerlandschaft in Nordrhein-Westfalen, also sehr unterschiedliche Träger, die eben den Arbeitsbereich Kurve kriegen, dann bearbeiten und wo auch immer wieder Stellen frei werden. Also wir haben aktuell eine halbe Stelle frei, kann ich auch Werbung machen, oder beziehungsweise die könnte neu besetzt werden. Also da kann man sich dann einfach auch melden. Aber Voraussetzung für die pädagogische Seite ist schon, dass eben eine gewisse Arbeitserfahrung, eine Vorerfahrung, also ein ganz junger Kollege, der frisch vom Studium kommt, der könnte das nicht machen, sondern es wird eine einschlägige Berufserfahrung vorausgesetzt.
Was vielleicht auch noch ganz interessant eben ist zu wissen, wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte gerne diesen Job machen. Es ist schon so, dass es halt nicht so dieser typische Polizeijob ist. Also wir sind ja sonst sehr darauf aus, zu schützen und zu gucken und auch mal jemandem zu sagen, hier, ne, so machen wir das jetzt, unsere Maßnahmen durchzudrücken und oder durchzusetzen, nicht zu drücken. Und hier ist es schon sehr so. Also es kommt viel auf die Zusammenarbeit an mit den Pädagogen. Also wenn jetzt schon jemand hingeht und sagt, nee, das ist mir alles zu weich, dann kommt das für denjenigen gar nicht in Frage. Und es ist eben wichtig, auch eben da auf einer Vertrauensbasis eben zu arbeiten und zu sagen, okay, es gibt diese Rollenverteilung und es muss auch klar sein, ja, dass jeder so seinen Job im Endeffekt macht. Und auch wir haben von der polizeilichen Seite gibt es auch immer mindestens einmal im Jahr ein Gespräch bei den Teilnehmenden und den Sorgeberechtigten, also mit den Eltern. Und auch da gehen wir jetzt nicht hin und versuchen irgendwo vorzuschreiben, du solltest keine Straftaten mehr begehen und mit denen zu meckern, sondern zu fragen, wie geht's dir in der Initiative? Wie fühlt man sich? Also wie fühlst du dich da? Kommen Eltern und Kinder, kommen die klar? Gibt es irgendwie Anmerkungen, Wünsche, Kritik? Wie ist die Zusammenarbeit auch mit den Pädagogen? Können wir irgendwie unterstützen, irgendwas helfen? Vielleicht, und dadurch kriegen wir dann auch viele Informationen, wo uns dann, die wir eben halt so sonst nicht kriegen, ja, oder auch nicht kriegen dürfen. Und Ja, da kann es dann halt auch schon mal vorkommen. Also ich bin dann immer ja auch so auf Eigensicherung getrimmt. Das war ganz spannend jetzt bei einem Gespräch. Dann komme ich da rein und die ganze Wohnung ist mit Teppich ausgelegt. Ja, also jetzt nicht so diesem Rollteppich, den man ja so von früher Miami kennt, sondern wirklich so richtig gut und teuer aussehenden Teppichen, wo ja dann die Familien auch teilweise eben diese Bodencouchen haben. Ja, und die laufen einfach. Ich meine, wenn ich bei mir zu Hause ziehe, ich auch die Schuhe aus. Und ich würde aber als Polizistin nie darauf kommen, die Schuhe auszuziehen. Ja, schon alleine aus eigensicherungstechnischen Gründen. So, und da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Dienstleben bei jemandem die Schuhe ausgezogen.
Also das müsste man sich zutrauen.
Das ist schon, ja. Ne, also es ist schon eine andere Art zu arbeiten. Ja. Ja, das wollte ich einfach damit mal nochmal so klar machen. Das ist jetzt nicht so ein Hallo, hier bin ich, sondern es ist, wir wollen ja unterstützen. Es ist,
also wir haben nochmal rausgearbeitet, Empathie, glaube ich, grundsätzlich bei der Polizei auch kein Fehler, also würde ich jetzt mal vermuten, aber da nochmal weniger. Es ist ja eine Arbeit, die sehr sinnstiftend ist und die vor allen Dingen Zukunft hat und die sehr wichtig ist, die ihr da macht. Insofern freuen wir uns sehr, dass ihr heute hier bei uns wart und darüber berichtet habt. Und Ursula, du hast es eben gesagt, vielleicht ist die halbe Stelle jetzt schon weg in diesem Moment. Weil Menschen, die Podcast-Folge gehört haben und direkt aktiv geworden sind. Ansonsten, ihr seid aus Münster hier gewesen. Es gibt es ja an ganz NRW, hoffentlich auch noch ganz lange. Hoffentlich mit großem Erfolg. Und wir bedanken uns recht herzlich bei euch, dass ihr hier wart. Ursula und Barbara.
Dankeschön.
Ja. Und danke auch nochmal, dass du die Kurve gekriegt hast, Barbara, dass du mich nicht in der anderen Rolle gesehen hast. Da hast du die Kurve gerade nochmal so gekriegt. Tschüss.
Ciao.
Kommissar Danger, der Podcast.